Also wir kommen zum wievielten Abschnitt? Siebten. Fügung und Entscheidung. Kapitel 8, 16 bis 9, 10. Kapitel 8, Vers 16 bis Kapitel 9, Vers 10. Fügung und Entscheidung. Hier behandelt Salomo das problematische Verhältnis zwischen der einen Tatsache, die er gelernt hat von Gott und die wir lernen im Wort Gottes, dass Gott alles lenkt und alles fügt, und auf der anderen Seite, dass der Mensch aufgerufen ist, aufgefordert ist, solange es heute heißt, auf Gottes Geheiß hin zu handeln, zu reagieren. Das habe ich durch diese Überschrift zum Ausdruck zu bringen versucht. Fügung und Entscheidung. Folgende Unterteilung dieses Abschnittes. A. Gottes Werke sind für uns unabsehbar. Kapitel 8, Verse 16 und 17. Gottes Werke sind für uns unabsehbar. 8, die Verse 16 und 17. Dann B. Wir sind gegenüber Gottes Fügungen machtlos. 9, 1 bis 3. Wir sind gegenüber Gottes Fügungen machtlos. 9, 1 bis 3. C. Solange wir leben, ist noch Hoffnung. 9, 4 bis 6. Solange wir leben, ist noch Hoffnung. 9, 4 bis 6. Und dann folgt als D ein Rat. Wir können das auch Ergebnis nennen. Ich habe es diesmal Rat genannt. 9, 7 bis 10. Ja, Salomo beginnt mit der Beobachtung, dass wir Gottes Werke nicht erfassen und nicht überblicken können. Gottes Werke sind für uns unabsehbar. Wir lesen die Verse 16 und 17 aus dem Kapitel 8. Als ich mein Herz darauf richtete, Weisheit zu erkennen und das Treiben zu besehen, welches auf Erden geschieht, denn weder bei Tag noch bei Nacht sieht er den Schlaf mit seinen Augen, da habe ich bezüglich des ganzen Werkes Gottes gesehen, dass der Mensch das Werk nicht zu erfassen vermag, welches unter der Sonne geschieht, indem der Mensch sich abmüht, es zu suchen, aber es nicht erfasst. Und selbst wenn der Weise es zu erkennen meint, vermag er es doch nicht zu erfassen. Das gehört auch zu dem, was wir in einem vorhergehenden Abschnitt lernten, Bescheidenheit. Salomo erkennt die Begrenztheit menschlichen Vermögens, des menschlichen Vermögens zu erfassen, zu ergründen und zu begreifen. Und er fügt in diese Aussage einen Ausdruck ein, den die wahrscheinlich die meisten Bibelausgaben, auf alle Fälle meine hier, in Klammern gesetzt hat, im Vers 16. Denn weder bei Tag noch bei Nacht sieht er den Schlaf mit seinen Augen. Warum sagt er das an dieser Stelle? Nun, das passt genau zu dieser Aussage, die er macht, dass wir das Werk Gottes, dass das Gott tut unter der Sonne, alles tun und treiben der Menschen, wir können es nicht absehen, ermessen und darum abwägen und beurteilen. Es überfordert uns hoffnungslos. Wir sehen und erkennen einfach zu wenig. Und dann erinnert er daran, schau, du legst dich doch Tag für Tag am Abend nieder und dann schläfst du ein und dann bist du weg. Hast du jemals dich selbst beim Schlafen beobachtet? Weder bei Tag noch bei Nacht sieht er den Schlaf mit seinen Augen. Wahrscheinlich habt ihr das auch versucht. Ich habe das immer wieder versucht, so als Kind. Ich wollte so den Augenblick festhalten und erhaschen, wo man vom Schlaf oder vom wachen Zustand in den Schlaf hinübergleitet. Und es geht einfach nicht. Plötzlich ist man einfach weg und dann hat man es einfach wieder nicht gemerkt. Und dadurch erinnert uns Gott doch beständig daran, wie hilflos wir sind. Wie wir gar nicht in der Lage sind, fähig sind, nicht einmal uns selbst zu beobachten und zu erkennen, wie wollen wir dann die ganze Welt erkennen. Und während wir schlafen, sind wir ja auch machtlos. Und wir haben es nicht einmal in unserer Hand zu erwachen. Wir haben uns zwar so dran gewöhnt, dass wir einschlafen und erwachen, dass wir vergessen, dass sowohl der Schlaf als auch das Aufwachen in Gottes Hand ist. Und wenn jemand einmal unter Schlaflosigkeit leidet, dann merkt er es, man kann sich den Schlaf nicht geben, man kann tun, was man will. Man kann sich aber auch nicht wecken. Es ist wirklich Gott, der uns weckt. Aber weil das mit solcher Regelmäßigkeit geschieht und weil Gott natürlich die natürlichen Mechanismen verwendet, die in unserem Körper sind, meinen wir, ja, das kommt einfach von selbst. Nein, es ist Gott, der uns den Schlaf gibt und Gott, der uns weckt. Wir sind vollständig in seiner Hand und während wir schlafen, wissen wir nicht, was mit uns, an uns und um uns geschieht. Und so sind wir einfach zu begrenzt und auch zu schwach, um all das, was in der Welt geschieht, das Treiben der Menschen, Vers 16, die Werke, welche unter der Sonne geschehen, der Mensch müht sich zwar ab, es zu suchen, aber er erfasst es nicht. Und wenn er ehrlich ist, dann sagt er mit Goethe, habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie, durchaus studiert mit heißem Bemühen, da stehe ich nun nicht Amateur und bin so klug, alles wie zuvor. Der größte Philosoph der Antike, Sokrates, er war eine so wuchtige Gestalt, dass man die Geschichte der ganzen Philosophie nach ihm einteilt. Man spricht von Vorsokratikern und Nachsokratikern. Das heißt, er ist ein Markstein in der Geschichte der Philosophie. Und dieser Sokrates war sicher ein gescheites Haus. Und die höchste Erkenntnis, zu der er gelangte, war die, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja, immerhin. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Nun, wahrscheinlich hat er den nächsten Schritt, der sich eigentlich daraus ergeben müsste, dann nicht gemacht. Denn aus dieser Erkenntnis heraus müssten wir ja die Erkenntnis bei dem suchen, der sie allein hat bei Gott. Goethe hat das sicher auch nicht gemacht. Also Gottes Werke sind für uns unabsehbar. Und dann der Abschnitt B, Kapitel 9, Verse 1 bis 3. Wir sind gegenüber Gottes Fügungen machtlos. Denn dies alles habe ich mir zu Herzen genommen, und zwar um dies alles zu prüfen, dass die Gerechten und die Weisen und ihre Werke in der Hand Gottes sind. Weder Liebe noch Hass kennt der Mensch im Voraus, alles ist vor ihnen. Alles ist gleicherweise für alle. Einerlei Geschick für den Gerechten und den Gesetzlosen, für den Guten und den Reinen und den Unreinen und für den, der opfert und den, der nicht opfert. Wieder Gutes oder Sünder? Der, welcher schwört, wie der, welcher den Eid fürchtet. Das ist ein Übel in allem, was unter der Sonne geschieht, dass einerlei Geschick allen zuteil wird. Und auch ist das Herz der Menschenkinder voll Bosheit und Narrheit ist in ihrem Herzen während ihres Lebens. Und danach geht's zu den Toten. In diesen Versen wird uns gesagt, dass wir machtlos sind. Und Gott sagt es uns, damit wir es glauben. Und damit wir es glauben, lässt er uns auch an unseren guten Vorsätzen zuschanden werden. Das darf aber niemand zu Fatalismus verleiten oder gar zu gewissenlosem Sündigen, wovon der Vers 3 spricht. Wir werden nach im nächsten Abschnitt sehen, dass vielmehr diese Tatsache, dass wir und alles in Gottes Hand ist, uns Gottesfurcht lehren soll. Nicht Fatalismus, sondern Gottesfurcht, damit wir uns vor dem demütigen, von dem alles abhängt und der uns allein zum Guten befähigen kann. Zunächst steht hier, dass die Gerechten und die Weisen und ihre Werke in der Hand Gottes sind. Das ist ein ungeheuer tiefer Satz. Das Heil, die Errettung, die Gerechten sind in Gottes Hand. Ja, das ist ja schon Evangelium. Das Werk ist Gottes, wir sind Gottes, und weil wir Gottes sind, kann uns niemand aus seiner Hand rauben. Und im Neuen Testament wird das alles weiter ausgeführt. Aber dann sagt er noch etwas: Weder Liebe noch Hass kennt der Mensch im Voraus, alles ist vor ihnen. Wir kennen das doch auch, dass wir uns vornehmen, jetzt anständig zu sein oder freundlich zu sein oder lieb zu sein mit den Brüdern und mit den Schwestern. Und prompt entfährt uns wieder irgendeine kleine Gemeinheit oder Bosheit. Genau das, wovon Paulus spricht in Römer Kapitel 7. Das Gute, das ich will, nachher tue ich es doch nicht. Und das Böse, das ich verabscheue, doch tue ich's. So spricht natürlich Paulus als der, in dem Gottes Geist wohnt, der die Natur Christi hat, der sagen kann, nach dem inwendigen Menschen habe ich Wohlgefallen am Gesetz Gottes, ich will Gott gefallen. Und ich will die Brüder lieben und ich will das Böse hassen. Und dann sagt hier Salomo, Liebe und Hass, das ist vor ihm. Er hat es nicht in seiner Hand. Und Gott muss uns darum auch in unseren guten Vorsätzen zu Schanden werden lassen, immer wieder. Wie oft habe ich mir auch vorgenommen, dass ich meine Frau lieben will. Und wie oft habe ich hier einfach Gemeinheiten gesagt, kleine Bosheiten. Und mich nachher so geschämt, warum habe ich das wieder so gemacht? Und wir können das auf selbst auf uns anwenden, wie wir immer wieder vom Bösen, das wir eigentlich nicht wollen, übereilt werden. Und das lehrt einen Paulus, dass er vollständig auf Gottes Wirken in Christus angewiesen ist. Römer 7, 24, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus. Ich danke Gott, es geschieht durch Jesus Christus. Und dann sagt der Vers 2, allerlei, alles ist gleicherweise für alle. Gerechte wie Ungerechte, Sünder wie Heilige, solche, die opfern und solche, die nicht opfern, es geht allen gleich. Und das stimmt ja auch. Es ist ein völlig verkehrter Gedanke, den einige haben. Die denken, ja, wenn wir durch Glauben gerecht sind, werden wir nicht mehr krank. Da geht es uns nur gut im Leben. Nein, auch die Gerechten müssen Krankheiten, Verluste, sogenannte Schicksalsschläge erleiden. Kein Unterschied. Und wir sehen auch, wie Gott in seiner Regierung, in seiner Vorsehung, die Gaben in einer Weise verteilt, die wir nicht verstehen können. Salomo machte reich, dort wird gesagt, warum er Salomo reich machte, aber der gleiche Gott machte auch einen Ahasver so reich, dass sein Reichtum unbeschreiblich ist, wird in Esther 1 beschrieben. Auch einen Gesetzlosen machte reich. Und so teilt Gott in seiner Vorsehung die Gaben aus, in seiner Weisheit, und wir vermögen das nicht zu erklären und zu ergründen. Und in einem noch weiteren Sinn ergeht es allen gleich, allen Menschen gleich, Gerechten wie Gesetzlosen, der Lohn der Sünde ist der Tod. Denn es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt, auch die Gerechten haben gesündigt und sind in Sünde geboren, und darum geht es uns auch darin allen gleich. Wir sterben alle. Wir werden krank, werden älter und sterben. Auch die Gerechten. Da ist kein Unterschied. Also hier sagt Salomo durchaus nicht, es kommt nicht darauf an, ob man gerecht oder ungerecht ist, egal wie du lebst. Gerade das will er nicht sagen. Denn nach im Vers 3 sagt er, es ist ein Übel, das unter der Sonne geschieht. Ja, aus dieser Beobachtung, dass es Gerechten und Ungerechten in der Zeit ja gleich geht, dass man gar nichts daraus folgern kann, Länge des Lebens und Reichtum, ob einer gerecht oder ungerecht sei, erfolgreich im Leben oder nicht erfolgreich im Leben, daraus kann man überhaupt nichts folgern. Und daraus entsteht ein Übel. Denn der Sünder, der sagt sich dann, ja, wenn es nicht darauf ankommt, wie wir leben, dann kommt es auch nicht darauf an. Ne? Oder wenn es nicht darauf ankommt, ob einer gerecht oder ungerecht ist, dann kommt es auch nicht darauf an, wie wir leben. Da können wir leben, wie wir wollen. Nein, nachher geht es zu den Toten. Es geht nachher zu den Toten. Aber danach geht es zu den Toten. Übrigens, was hier Salomo sagt, das hat er schon einmal gesagt, auch ist das Herz der Menschenkinder voll Bosheit. Das hat er auch in Kapitel 8 gesagt. Kapitel 8, Vers 11. Weil das Urteil nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder in ihnen voll Böses zu tun und es ist voll Bosheit. Das sind ja sehr radikale Aussagen, auch über die Bosheit, über die Verderbtheit des Menschen. Das wird im Neuen Testament bestätigt, dass im Herzen des Menschen nichts Gutes ist. Und weil in seinem Herzen nichts Gutes ist, folgert er aus dieser Beobachtung gleich, dann kommt es nicht darauf an, wie wir leben. Und genau das ist es, was der Weise nicht folgert, sondern er folgert daraus, mein Leben, mein Ergehen, auch wie es mir in der Zeit geht, das liegt alles in Gottes Hand. Es ist nicht in meiner Hand. Und darum will ich Gott fürchten. Denn nachher geht es zu den Toten. Und dort wird ein Unterschied sein. Sterben müssen wir alle, aber danach ist ein Unterschied. Je nachdem, wie wir gelebt haben, werden wir eingehen in die Freude unseres Herrn oder gebunden werden und in die äußere Finsternis geworfen werden. Matthäus 25. Vielleicht sollten wir noch diesen Gedanken auch noch festhalten. Alles ist gleicherweise für alle, es ist kein Unterschied. Haben wir gesehen im Vers 2. Es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt. Es ist kein Unterschied, alle müssen sterben. Aber es ist auch kein Unterschied, denn derselbe Herr von allen ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Römer 10, Vers 12. Das lernt der Weise. Der Narr, der empört sich, dass es allen gleich gehen soll und dass es nicht darauf ankommt und wird anhand dieser Beobachtung hemmungslos oder zynisch. Der Weise lernt daraus, ja, kein Unterschied, alle haben gesündigt, kein Unterschied auch im Geschick der Menschen, alle müssen sterben. Und er lernt daraus aber auch kein Unterschied darin, derselbe Herr von allen ist reich für alle, die ihn anrufen. Er lernt, den Gott anzurufen, in dessen Hand alles ist. Dann die Verse 4 bis 6. Solange wir leben, ist noch Hoffnung. Denn für einen jeden, der all den Lebenden zugesellt wird, gibt es Hoffnung. Denn selbst ein lebendiger Hund ist besser daran als ein toter Löwe. Denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen gar nichts. Und sie haben keinen Lohn mehr, denn ihr Gedächtnis ist vergessen. Sowohl ihre Liebe als auch ihr Hass und ihr Eifern sind längst verschwunden. Und sie haben ewiglich kein Teil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. Das Leben unter der Sonne hat diesen einen Sinn, dass wir in diesem Leben den Urheber des Lebens suchen und in ihm das Heil finden. Und solange wir leben, solange es noch heute heißt, besteht noch Hoffnung. besteht noch Hoffnung, dass wir Erben des ewigen Lebens werden, Erben der ewigen Herrlichkeit werden. Und so sind diese Verse ein Aufruf an die Lebenden, sich eben nicht fatalistisch gehen zu lassen, sondern Gott zu suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten. Wie Paulus in Apostelgeschichte 17, Vers 27 sagte. Apostelgeschichte 17, 27. Gott zu suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten. Und darum ist es so, wie Salomo sagt, ein lebender Hund ist besser dran als ein toter Löwe. Nun, ein Löwe in seinem goldenen Fell und in seiner mit seiner prächtigen Mähne und seinem furchterregenden Gebrüll ist ja wirklich ein imposanter Anblick. Oh, der König der Tiere kommt. Aber wenn er tot ist, da ist also ein lebender Hund noch besser dran. Und wir dürfen hier natürlich weder an die Schoßhündchen der Europäer denken, noch an die Zucht, die Doggen der Engländer, sondern wir müssen an einen orientalischen Köter denken. Also dessen Fell nur so wimmelt von Läusen und der durch die Gassen schleicht und den Schwanz einzieht, sobald jemand in die Nähe kommt und erbärmlich jault und winselt. Also ein Hund gilt in der orientalischen Gesellschaft wirklich nichts. Aber besser noch ein lebender Hund. Besser unter erbärmlichsten Umständen noch leben, denn solange ein Schnauf in der Nase ist, ist noch Hoffnung, dass du weise wirst zur Rettung. Wenn du tot bist, was nützt dir dann dein ganzes prächtiges Leben, das du gelebt hast, wenn du als ein Gottloser gestorben bist? Dann magst du ein Löwe gewesen sein, vielleicht ein Salonlöwe sogar. Aber womit ist dir dann geholfen? Besser ein erbärmlicher Bettler, in den Augen der Menschen ein erbärmlicher Wicht, solange du noch lebst. Denn da ist noch Hoffnung, dass du zur Buße des Lebens kommst, wie Apostelgeschichte 15 es ausdrückt. Die Buße zum Leben. Ja, solange Menschen wissen, im Vers 5, es wird hier erklärt, denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden. Solange der Mensch das noch weiß und wenn er aus diesem Wissen auch weise wird, klug wird, dann ist noch Zeit, dass er Buße tut, weise wird zur Errettung. Diesen Vers sollte ich jetzt auch angeben, wo der steht. 2. Timotheus 3, Vers 15, dort steht dieser Ausdruck. Weise zur Errettung, weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, dich weise zu machen zur Errettung. Aber die Toten, die wissen gar nichts. Nun, aus diesem Vers haben jetzt auch gewisse Leute herausgelesen, nach dem Tod hört der Mensch auf zu existieren. Oder nach dem Tod verfällt die Seele in so einen Seelenschlaf. Und weiß nichts, nimmt nichts wahr, wie in einem Koma versunken und wird dann irgendwann einmal auch erweckt werden. Abgerufen werden, jemand verglich das einmal mit etwas, das man auf der Festplatte im Computer speichert. Schläft auf der Festplatte und irgendwann mal wird das hervorgeholt auf den Bildschirm. Jetzt können wir uns das ja gut vorstellen, wie das funktioniert, meinte er. Die Technik hat uns geholfen, hier zu verstehen, wie das gemeint ist. Nein, wir müssen natürlich den Zusammenhang beachten. Salomo spricht hier davon, dass der Lebende darum besser daran ist, als er weiß, dass er sterben wird. Der Tote, weiß er, dass er sterben wird? Nein, er weiß es nicht. Er ist ja schon tot. Und darum hat er diesbezüglich kein Wissen mehr, dass er weiß, ich werde sterben und ich sollte mich rüsten, so zu sterben, dass ich im Frieden mit Gott sterbe. Solches Wissen hat der Tote natürlich nicht mehr. Ist zu spät. Und zudem haben sie auch keinen Lohn mehr von ihrem irdischen Tun, also keinen irdischen Lohn von ihrem irdischen Tun, ihr Gedächtnis ist vergessen, niemand denkt an sie. Aber sie wissen sehr wohl, was sie angeht, wie es um sie steht. Denn Lukas 16, Vers 23 sagt, dass die Gesetzlosen dass ihnen nach dem Tod erst die Augen richtig aufgehen. Lukas 16, Vers 23. Im Hades seine Augen aufschlagend, als er in den Qualen war. Da schlägt er die Augen auf und ist in den Qualen. Der Tote, der gottlos Verstorbene, ist wie der bereits verurteilte Mörder in der Todeszelle. Er weiß, ich werde hingerichtet werden. Er harrt des Gerichts. Und darum ist das schon ein Ort der Qual. Auch wenn er noch nicht im Feuersee ist. Und so bleibt ihnen nur ein gewisses furchtvolles Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verschlingen wird. Dann der Rat, die Verse 7 bis 10. Geh, iss dein Brot mit Freude und trinke deinen Wein mit frohem Herzen. Denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Deine Kleider seien weiß zu aller Zeit und das Öl mangle nicht auf deinem Haupt. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines eitlen Lebens, welches er dir unter der Sonne gegeben hat, alle deine eitlen Tage hindurch, denn das ist dein Teil am Leben und an deiner Mühe, womit du dich abmühst, unter der Sonne. Alles, was du zu tun vermagst, mit deiner Kraft, das tue, denn es gibt weder Tun, noch Überlegung, noch Kenntnis, noch Weisheit im Scheol, wohin du gehst. Hier sehen wir es wieder am letzten Vers, den wir jetzt lasen, am Vers 10, dass Salomo aus dieser Beobachtung, dass Gott alles gefügt hat, dass wir nicht Macht haben über uns und über die Zukunft, dass wir uns darum von Gott abhängig machen müssen, dass er daraus nicht etwa folgert, ja, dann hat alles keinen Wert, dann kommt sowieso, wie es kommen muss. Kismet. Sondern er folgert daraus, alles, was du zu tun vermagst mit deiner Kraft, das tue. Und erstaunlicherweise hat ja gerade in den Ländern, in denen die Reformation sich ausbreitet, oder wir können auch zunächst einmal sagen, die Länder, die vom Christentum am stärksten geprägt wurden, also die wussten, dass die Rettung an der Gnade Gottes liegt, dass Gott der ist, der das Geschick des Menschen über das Geschick des Menschen waltet. Gerade in den Ländern hat man festgestellt, kann man feststellen, sieht man, dass die Menschen besonders unternehmerisch sind, besonders fleißig, besonders aktiv. Also die rechte Erkenntnis der Gnade Gottes, dass alles an ihm hängt, dass tatsächlich er die Schritte des Menschen lenkt, führt dazu, dass der Mensch fleißig wird, verantwortungsbewusst. Eine Stelle aus dem Buch der Sprüche. Man sagt doch auf Deutsch, der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Stimmt das? Oder ist das so eine Halbwahrheit? Ganz richtig, steht im Buch der Sprüche buchstäblich so. Es gibt ja auch so Volksweisheiten, die so halbbiblisch sind. Und teilweise gar nicht biblisch, aber das ist wirklich eine biblische Wahrheit. Und ich nehme sogar an, dass das dem Buch der Sprüche direkt entlehnt ist. Sprüche 16, Vers 9. Das Herz des Menschen erdenkt seinen Weg. Also der Mensch denkt und nachher steht, aber der Herr lenkt seine Schritte. Es ist wirklich so. Und daraus folgert der Gottesfürchtige genau das, was Salomo hier sagt, was Gott in deiner Hand zu tun gegeben hat, das tue, mit aller Entschiedenheit. Und dich nicht gehen lassen. Ich war einmal in einem Kleinbus unterwegs in Pakistan, ein muslimisches Land. Und in muslimischen Ländern merkt man, wie dieser Glaube an ein unabänderliches Geschick, an ein unpersönliches Geschick, an ein immer verborgenes Geschick von einem Allah verfügt, der sich nie in die Karten schauen lässt, bei dem man nie weiß, was er mit einem vorhat. Dieser Glaube ist wirklich eine dämonische Fessel, welche die Menschen in diesen Völkern, in diesen öden Fatalismus hinein zwingt.
Das merkt man am tagtäglichen Leben. Ich war einmal unterwegs in einem kleinen Bus in Pakistan und es regnete. Und dann hat es einen Passagier auf den Kopf getropft. Und dann sagte er so dem Fahrer, soll er mal hier dieses Loch einmal flicken. Und dann sagte der Fahrer, jetzt mal ein Kismet. Das ist ein Kismet, dort zu sitzen. So seine Antwort. Natürlich war das ein bisschen so eine bissige Antwort, weil es ihm eine lästige Frage war. Aber doch ist es auch so. Ja, ist halt so. Kann man nichts ändern. Kismet. Ich habe einmal mit einem Mann gesprochen in Bombay, sprach mit ihm über den Glauben, über die Errettung. Und er hat also den Islam verteidigt. Also bis zum Letzten. Und am Schluss hat er dann, oder ziemlich gegen den Schluss hat er so ein bisschen von sich erzählt, er war eben aus dem Gefängnis entlassen worden, war ein Mörder. Und während wir da saßen und sprachen, kamen immer so Leute zu ihm in den Hof, und er hat immer so unter das Bett gelangt und seine Flasche hervorgeholt, war ein Schnapshändler. Das ist ungefähr das Schlimmste, was ein Moslem sein kann. Und er sagt da, was ist mir Kismet? Das ist mein Kismet. Allah nehmu jaisa karzi hai. Allah hat mich so gemacht. Nein, die Bibel weiß nichts von solchem Fatalismus. Und wenn wir sagen, dass wir an die Vorsehung glauben, dass Gottes Vorsatz alles fügt und dass der Herr unsere Schritte lenkt, dann ist das eben nicht Glaube an ein unpersönliches Geschick, an ein ödes Fatum, sondern der Gott der Liebe, der uns in Jesus Christus geoffenbart ist, er ist es, der unser Leben führt, lenkt. Und das ist ja ein unendlicher Unterschied, ob es ein unpersönliches Geschick ist, ein toter Determinismus, oder ob der lebendige Gott, der alleinweise Gott der Liebe, mein Leben in seiner Hand hat. Und wenn ich das begreife, dann vertraue ich mich doch ihm an, werde von ihm abhängig und begehre nichts anderes so sehr, wie seinen Willen zu erkennen und zu tun. Genau das, was Salomo hier sagt. Alles, was du zu tun vermagst, mit deiner Kraft, das tue. Denn es gibt weder Tun, noch Überlegung, noch Kenntnis, noch Weisheit im Scheol, wohin du gehst. Jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist darum die Zeit der Entscheidung, jetzt ist die Zeit des Handelns, des Tuns. Nach dem Tod, so wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Der Baum fällt, dann wird er nicht mehr gerührt. Aber die Aufforderung davor, dieser Rat, die Verse 7 bis 9, die greifen ja wieder dieses Grundthema des Buches Prediger auf, Freude. Iss dein Brot mit Freude, trinke deinen Wein mit frohem Herzen. Vielleicht sind nicht alle mit diesem Rat so einverstanden, aber immerhin, er steht da. Und dann, längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Wir müssen jetzt beachten, diesen Zusammenhang, in dem dieser Rat steht. Dieser Rat wäre nämlich nackter Zynismus, setzte er nicht voraus, dass wir durch Gottes Furcht des ewigen Lebens gewiss geworden sind. Denn wie kann man einem Gottlosen sagen, ja, trink und iss noch weiter, du wirst am Ende sowieso verrecken und in die Hölle fahren. Du kannst nichts daran ändern. Das wäre Zynismus. Aber diesen Rat erteilt Salomo dem, der Gott fürchtet und durch Gottes Furcht weise geworden ist und weiß, dass sein Leben und sein Geschick in Gottes Hand ist, dass er in der Zeit für die Ewigkeit lebt, für die Ewigkeit bestimmt ist. Und wenn wir das wissen, dann können wir das wirklich beherzigen. Das tägliche Essen aus seiner Hand nehmen. Gott danken für die Frau, die er uns gegeben hat. Wer ein Weib gefunden hat, Gutes gefunden und hat Wohlgefallen erlangt vom Herrn. Sprüche 18, Vers 22. Das Gute, eine gute Gabe des Schöpfers, die Gemeinschaft, die eheliche Gemeinschaft. Freue dich an deiner Frau. Und dann steht sogar noch etwas von Kleider. Deine Kleider seien weiß zu aller Zeit. Also der Herr will nicht, dass wir in Lumpen herumlaufen. Nun, schöne Kleidung ist nicht das Leben. Aber wir sollen uns durchaus anständig und sauber kleiden. Und das Öl mangle nicht auf deinem Haupt, vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Immer Öl. ins Haar zu streichen. Aber es gibt Länder, wo man das einfach macht. Man muss das tun. In Indien, wo es so heiß ist, oder in Pakistan, ist es so heiß, man muss mindestens zweimal, manchmal dreimal am Tag, muss man das unter die Dusche. Und dann, wenn man so oft duscht, dann wird die Haut ganz ausgelaugt und auch die Haare. Und dann muss man ganz einfach Öl. Statt man sich jedes Mal Öl in die Haare. Also, das Öl mangle nicht auf deinem Haupt. Und dann erinnert er daran, also genieße das Leben mit deiner Frau, die du liebst, alle Tage deines eitlen Lebens. Das Leben für sich ist wirklich eitel. Die Tage vergehen schnell, dieses Leben vergeht, dieses Leben hat an sich und in sich, für sich allein genommen, ist es leer, ist es hohl. Aber weil es Gott gegeben hat, alle Tage deines Lebens, welche er dir unter der Sonne gegeben hat, weil er es uns gegeben hat, können wir uns auf dieses Lebens freuen, auch wenn es vergeht, vergänglich ist und nicht bleibt. Denn das ist dein Teil. So, wir fahren mit dem nächsten Abschnitt fort, und der ist ziemlich lang. Der geht von 9,11 bis 11, Vers 8. Kapitel 9, Vers 11 bis Kapitel 11, Vers 8. Und diesen Abschnitt habe ich überschrieben mit Hilflosigkeiten und Unwägbarkeiten. 9,11 bis 11, 18. Und zwar habe ich diesen Abschnitt folgendermaßen unterteilt. A. Zeit und Ende trifft uns alle. 9, 11 und 12. Zeit und Ende trifft uns alle. Kapitel 9, Verse 11 und 12. Dann B. Die Weisheit des Armen wird verachtet. Die Verse 13 bis 18. B. Die Weisheit des Armen wird verachtet. Die Verse 13 bis 18. Dann C. Weisheit in einer verkehrten und prekären Welt zu leben. Weisheit in einer verkehrten und prekären Welt zu leben. 10, 1 bis 11. Dann die Weisheit in einer verkehrten und prekären Welt. Prekär. Ja, ich will es noch erklären, das Wort, an seiner Stelle. Prekär. Also man schreibt das mit Ä. Prekär. Und mit K. Also schön deutsch. Schöne deutsche Orthographie. Dann D. Der Weise und der Tor. Der Weise und der Tor. 10, 12 bis 15. Der Weise und der Tor, 10, 12 bis 15. Dann Ehe, gute und schlechte Regierung. Ehe, gute und schlechte Regierung, 10, 16 bis 20. Und dann F, Leben im Glauben, säen auf Hoffnung. F, Leben im Glauben, säen auf Hoffnung. 11, 1 bis 6. 11, 1 bis 6. Leben im Glauben, säen auf Hoffnung. Und daran schließt sich wieder ein Rat an. Kapitel 11, die Verse 7 und 8. Geh, ein Rat. Kapitel 11, Verse 7 und 8. Dieser Rat hat wieder mit Freude zu tun. Ja, die Verse, Kapitel 9, die Verse 11 und 12, Zeit und Ende trifft uns alle. Ich wandte mich und sah unter der Sonne, dass nicht den Schnellen der Lauf gehört und nicht den Helden der Krieg und auch nicht den Weisen das Brot und auch nicht den Verständigen der Reichtum und auch nicht den Kenntnisreichen die Gunst, denn Zeit und Schicksal trifft sie alle. Denn der Mensch weiß auch seine Zeit nicht. Gleich den Fischen, welche gefangen werden im verderblichen Netze, und gleich den Vögeln, welche in der Schlinge gefangen werden, gleich diesen werden die Menschenkinder verstrickt zur Zeit des Unglücks, wenn dieses sie plötzlich überfällt. Ja, hier beobachtet Salomo, dass einer noch so schnell sein kann, einer ein noch so großer Held sein kann, einer noch so intelligent sein kann und noch so verständig sein kann, dass er doch das Glück seines Lebens nicht in der Hand hat und vor allem, dass er dem nicht entrinnen kann, was am Ende hier genannt wird, Zeit und Schicksal trifft sie alle, der Tag seines Untergangs, die Zeit des Unglücks, sein Tod. Und es ist auch so, dass auch den Schnellen und den Helden nicht immer der Sieg gehört. Und es ist auch so, dass nicht immer die Weisen, dass ihnen das Brot, also der Reichtum gehört, den Weisen und den Verständigen Brot und Reichtum. Denn wäre es so, dass immer die Schnellen siegen und die Helden und die Weisen immer alle Vorteile haben, ja, dann müssten wir urteilen, der Mensch habe sein Schicksal in seiner eigenen Hand. Aber er hat es nicht. Und darum lässt es Gott dem Helden nicht immer gelingen. Und lässt oft den Schwächeren siegen. Und lässt oft den Dümmeren erfolgreicher sein als den Klügeren. Gott lenkt den Menschen anders, als er es sich geplant haben mag. Und das werden alle von uns sagen können. Fast alle entscheidenden Geschehnisse in meinem Leben kamen anders, als ich wollte. Das allererste, ich wollte nie Christ werden. Zu allerletzt Christ. Nur das nicht. Ich bin Christ geworden. Und als ich Christ war, die ersten Jahre, wollte ich nicht heiraten. Ich wollte wirklich nicht heiraten. Ich habe sogar gefleht und gebetet, dass Gott mich davor bewahrt. Und dann habe ich doch geheiratet. Und dann wollte ich um nichts in der Welt in der satten Schweiz bleiben. Wirklich nicht. Also ich hatte einfach genug von diesem Materialismus. Birgit hat das so schön gesagt, ein Kanal voll. Also wirklich. Kanal voll. Also dieser hat mich sehr erdrückt, dieser Materialismus. Ich dachte nur weg von, ich will nicht in diesem Land leben. Ich habe alles versucht, um nicht in der Schweiz bleiben zu müssen. Ich lebe noch immer in der Schweiz. Ja, es kommt einfach anders, als wir es uns vorsetzen und vornehmen. Und so kann auch der Reiche und der Kenntnisreiche und der Schnelle und der Held seinen Vorsatz nicht erreichen. Nun, wir danken Gott dafür, dass es so ist, dass er über dem Tun der Menschen waltet. Und dass er die Mächtigen stürzt und die Geringen erhöht. Denn das ist ein Prinzip, das wir in der Heilsgeschichte beobachten. Dort, wo Gott errettet, wo Gott Heil und Errettung wirkt, geschieht das immer wieder. Dass er die Mächtigen vom Thron stürzt und die Geringen erhöht. Dass die Schwachen den Sieg davontragen und die Helden niedergeworfen werden. Wir denken an David und Goliath. Wir denken an das Gebet Hannas. Der hat im Gebet genau das zum Ausdruck gebracht. 1. Samuel 2, die Verse 3 bis 5. 1. Samuel 2, die Verse 3 bis 5. Häufet nicht Worte des Stolzes, noch gehe Freches aus eurem Munde hervor, Denn ein Gott des Wissens ist der Herr, und von ihm werden die Handlungen gewogen. Die Bogen der Helden sind zerbrochen, und die Strauchelnden haben sich mit Kraft umgürtet. Die satt waren, haben sich um Brot verdungen, und die hungrig waren, sind es nicht mehr. Sogar die unfruchtbaren Zieben geboren, und die Kinderreiche ist dahingewelkt. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt in den Scheol hinab und er führt herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und er erhöht auch. Er hebt aus dem Staub empor den Geringen. Aus dem Kot erhöht er den Armen, um ihn sitzen zu lassen bei den Edlen, und den Thron der Ehre gibt er ihnen als Erbteil. Das Gebet Marias in Lukas 1, 51 bis 53 erinnert an das Gebet Hannas. Lukas 1, 51 bis 53. Er hat Macht geübt mit seinem Arm, er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind, er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht, Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Nun handelte Gott nicht in der Weise, dass er also nicht den Starken und den Reichen den Erfolg und den Sieg gibt, sondern den Schwachen und den Elenden. Handelte Gott nicht so, gäbe es in dieser Welt der Sünde und Sünder keine Errettung. Aber er lässt auch den Helden, er lässt auch den Gottesfürchtigen zuweilen straucheln, um ihn daran zu erinnern, dass der Sieg, der Streit und der Sieg Gottes ist. Der gleiche Josua, der vor Jericho siegreich gewesen war, fiel vor Ai, einer viel kleineren Stadt. Und dann Vers 12, der Tod, der alle ereilt. Dort endgültig wird auch der Erfolgreiche gewissen, gibt Gott Sieg, auch Gottlosen und Starken gibt ihr Gelingen und Erfolg ihr Leben lang. Aber mit all ihrer Klugheit und mit all ihrer Macht können sie dem Tod nicht entrinnen. Tod und Schicksal ereilt sie alle. Wie lange noch? Noch 5 Minuten, gut, gerade richtig. Ereilt sie alle. Wenn unsere Zeit da ist, dann trifft uns alle das gleiche Geschick. Gleich den Fischen und den Vögeln, es werden hier wieder die Menschen mit den Tieren verglichen, wie schon in Kapitel 3, Vers 19, er ist sterblich, so Leib ist sterblich. Gott hat uns das Leben gegeben, wir sind völlig von ihm abhängig. Aber der Weise, der darum weiß, dass der Tod von Gott der Sünde wegen verhängt ist, ja, der lernt daraus etwas. Denn der Tod ist wirklich der große Nivellierer. Und zwar ein Abwärtsnivellierer. Der überhaupt nicht mit sich reden lässt. Keiner entkommt ihm. Herzlos wird jeder unter das gleiche Joch gezwängt. Und das ist bitter für den, der sich dagegen auflehnt. Und darum ist der Tod ein Schrecken dem Gottlosen. Aber der, der weiß, das Leben und das Ende des Lebens ist in Gottes Hand und sich Gott anvertraut, dem ist der Tod Pforte, Eingang zum ewigen Glück, zu unbeschreiblicher Glückseligkeit. Aber der Mensch muss sich erniedrigen, um erhöht zu werden. Und so will ja Gott den Menschen erziehen in seinem Leben, und darum lässt er auch Helden strauchen. Er will sie dazu erziehen, dass sie lernen, alles ist in Gottes Hand. Demütige dich unter seiner Hand. Du hast nicht Macht über dein Leben, auch nicht über deinen Tod. Er wird über dich kommen dann, wenn du es nicht ahnst und nicht willst. Und wer sich dieses Wissens wegen unter Gottes mächtiger Hand demütigt, den wird Gott erhöhen. Und dem verliert der Tod seinen Schrecken. Übrigens steht hier, dass ausdrücklich, dass die Menschenkinder die Zeit ihres Unglücks nicht wissen. Es ist eine freundliche Vorkehrung des Schöpfers, dass wir über unser Morgen nichts wissen. Und doch der Mensch in seiner Torheit will wissen, was morgen und übermorgen ist. Und manch einer ist daran zugrunde gegangen, hat sich in die Kristallkugel gucken lassen, Karten legen lassen. Und dann wurde ihm gesagt, wenn du 33 bist, im 33. Lebensjahr wirst du einen Autounfall haben und sterben. Und seither leben sie in beständiger Angst vor diesem Tag. Nein, Gott hat uns diesen Tag, das Morgen und auch unser Ende vorenthalten. Augustin sagt einmal in Bezug auf das Kommen des Herrn, aber wir können das auch auf den Tag unseres Todes anwenden. Gott hat diesen einen Tag verborgen, damit wir alle Tage wachen. Und so sind wir dankbar dafür, dass uns dieser Tag, unser Ende, verborgen ist. Es ist bei Gott, unser Lebensende. Nur einer, ein Mensch, der sah sein Ende von Anfang an vor sich. Aber er war der Einzige, der es vermochte, das zu sehen und trotzdem unbeirrt seinen Weg zu gehen, dahin, in den Tod, in einen solchen Tod. Der Mensch, Jesus, der sein Angesicht festmachte nach Jerusalem, wissend, wie und wann er dort diese Welt verlassen würde. So, jetzt machen wir Pause.